Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Die Bibel erzählt viele merkwürdige Wundergeschichten, die, so scheint es, nicht mehr in unsere Zeit passen und auch nicht mit den Erkenntnissen der Wissenschaft zu vereinbaren sind. Aber wer sie deswegen als unglaubhaft zurückweist, raubt der Bibel etwas Wesentliches. Es gibt einen dritten Weg. Wunder, der Bibel liebstes Kind, Verständnishilfen fürs Unglaubliche. Hören wir den Bibeltheologen Georg Steins, Professor für Altes Testament in Osnabrück, in einer Sendung von Lorenz Marti.
Es wäre ja schön, würde heute einer Wasser in Wein verwandeln, Blinden das Augenlicht schenken oder gar Tote auferwecken, wie es von Jesus berichtet wird. Und schön wäre auch, würde Gott für einen Moment die Naturgesetze außer Kraft setzen, um einem bedrohten Volk zu helfen, wie damals beim Durchzug der Israeliten durch das Rote Meer. Aber solche Wunder scheint es nicht mehr zu geben, und ob es sie zu biblischen Zeiten wirklich gegeben hat, ist zumindest fraglich. Historisch gesicherte Anhaltspunkte gibt es keine. Kommt dazu, dass Wundergeschichten sich schlecht vertragen mit dem aufgeklärt kritischen Denken der Moderne. Der Wunderglaube scheint heute etwas naiv zu sein. Georg Steins.
Ja, das stimmt. Wenn wir die Wundergeschichten der Bibel lesen, dann ist das nicht nur unglaublich, sondern dann ist das für unseren Verstand in der Regel unzumutbar, was uns dort erzählt wird. Aber wenn ich Ihre Frage so höre nach dem Wunderglauben, dann bleibe ich schon bei diesem Wort Wunderglaube etwas hängen. Denn wenn man so die Bibel etwas besser kennt, dann geht es eigentlich nicht um den Wunderglauben. Darauf kommt es eigentlich nicht an. Sondern es geht, ich sag's mal gleich theologisch sozusagen vollmundig, es geht um den Gottesglauben. Warum gibt es so viele Geschichten? Ich denke, eine kurze Antwort auf diese Frage könnte lauten, weil die Bibel von der Kraft Gottes redet, die die Welt verwandeln will. Und das kann man nur, indem man eine Geschichte erzählt, wo so etwas geschieht. Und dann sind wir bei einer Wundergeschichte.
Im Alten wie im Neuen Testament finden sich unzählige solche Geschichten. Das Wunder gehört ganz wesentlich zur Bibel. Ist es auch des Glaubens liebstes Kind, wie es in Goethes Faust heißt?
Das ist, denke ich, ein treffendes Wort von Goethe. Goethe meint es natürlich eher ein bisschen distanzierend, ein bisschen abschätzig, ein bisschen ironisch, so nach dem Motto, der Glaube bringt viele Wundergeschichten hervor und mutet uns damit auch einiges zu. Aber an dem Goethe-Wort ist auch etwas Wahres dran. Ich würde den Satz als Bibelwissenschaftler noch etwas zuspitzen und würde sogar sagen, das Wunder ist der Bibel, liebstes Kind, weil wir auf Schritt und Tritt über solche Geschichten stolpern.
Wer heute diesen Geschichten begegnet, ist versucht, mit Goethes Faust zu sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und das kann auch einem Theologen so gehen.
Ich habe zu einer Zeit studiert, wo man lernte, dass es in der Bibel ganz viele interessante Sachen gibt. Viele Ideen, die auch menschheitsgeschichtlich nicht nur für einen engen Kreis von Gläubigen von großer Bedeutung waren und sind und sein können. Und dann gibt es, so war der Eindruck, der uns manchmal vermittelt wurde, es gibt so einige Stellen, wo wir merkwürdige Geschichten finden. Aber eigentlich sind die gar nicht so wichtig, sondern das andere, das Verständliche, das Zugängliche, das unmittelbar Anregende und Ansprechende, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und da wurden in der Bibel so einige Geschichten isoliert. Für mich war es dann eine große Befreiung zu sehen, dass es eigentlich umgekehrt ist. Dass es in der Bibel kaum eine Seite gibt, auf der nicht eine Wundergeschichte steht. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht.
Das Wunder ist in der Bibel nicht die sensationelle Ausnahme, sondern schon beinahe der Normalfall. Man begegnet ihm auf Schritt und Tritt.
Wo tauchen sie auf? Überall. Es geht schon auf der ersten Seite los. Die Schöpfungsgeschichte können wir lesen als Ausdruck naiver Naturwissenschaft, eines schlichten vorwissenschaftlichen Weltbildes. Wir können sie aber auch lesen als Wundergeschichte. Wenn wir nur auf die ersten drei Zeilen der Bibel achten, dann haben wir da schon in ganz komprimierter Form das Grundthema der Bibel und das Grundthema einer jeden Wundergeschichte. Die Schöpfungsgeschichte setzt nach den Worten, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen habe, ein mit einigen Todesbildern. Wasser, Finsternis, Gottes Geist schwebend über dem Wasser. Und dann kommt das erste Wort, das erste Rettungswort, das erste Wunderwort. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Damit ist am Anfang der Bibel schon von einem Wunder erzählt. Man kann wirklich sagen, alle weiteren Wundergeschichten sind nichts anderes als eine Auslegung dieser kleinen und inhaltlich großen und bedeutsamen Wundergeschichte vom Anfang der Bibel.
Ob Moses mit dem verfolgten Volk Israel durchs Meer zieht oder in der ausgetrockneten Wüste Wasser herbeizaubert, ob Jesus Kranke heilt oder einen Sturm stillt, immer geht es bei diesen Wundern um die Spannung zwischen Gefahr und Errettung, Finsternis und Licht, Tod und Leben.
Wenn man mal die biblischen Geschichten liest, die beginnen immer mit einer Schilderung der Not und der Ausweglosigkeit. Und die Wundergeschichte ist dann die Entdeckung, das ist nicht das einzige Wort dazu. Es gibt noch etwas darüber hinaus. Es ist Rettung möglich. Das Vertrauen lohnt sich. Beide Seiten gehören zusammen. Ein guter Bekannter, mit dem ich viel über solche Dinge rede, er ist auch Bibelwissenschaftler, der hat mir mal gesagt, und das war für mich wieder so ein Augenöffner in dieser Beschäftigung mit dem Thema, man kann zu jeder Wundergeschichte einen Klagepsalm schreiben und einen Dank- und Lobpsalm. Das finde ich sehr schön. Das trifft's eigentlich. Man kann die Seite des Dunkels, der Not aufnehmen und sie heraussprechen, dann habe ich ein Klagelied. Ich kann aber auch die Seite der Rettungserfahrung aufgreifen und dann habe ich ein Lob- und Danklied.
Wundergeschichten sind eine Provokation. Sie durchbrechen den gewohnten Lauf der Dinge und stellen vieles auf den Kopf. Das überrascht, das erstaunt und das wirkt auch ziemlich unglaubwürdig. Was sollen wir damit anfangen? Einige nehmen diese Wunder wörtlich und geraten dabei in Konflikt mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Das ist das Problem der Fundamentalisten. Viele weichen diesen Geschichten aus und versuchen, sie mit langatmigen Theorien wegzuerklären. Und dann gibt es noch jene, welche Wundergeschichten schlicht und einfach als Unsinn abtun. Für den Bibelwissenschaftler Georg Steins sind alle drei Reaktionen verständlich, aber unbefriedigend.
Ich muss gestehen, dass einige der Reaktionsmuster mir aus meinem eigenen Umgang mit diesen Texten auch nicht fremd sind. Ich glaube, wenn mir vor 10 Jahren jemand so eine Geschichte hingelegt hätte und gesagt hätte, red mal darüber oder halte vielleicht sogar eine Predigt, dann hätte ich auch ganz große Probleme gehabt. Eine erste Hilfe war für mich, dass ich eben gesehen habe, man kommt um die Texte nicht herum, allein schon deshalb nicht, weil sie keine Seltenheit in der Bibel sind. Für mich ist die Wunderfrage zu einer Schlüsselfrage der biblischen Theologie insgesamt geworden. Also nicht zu einer Teilfrage, sondern zu einer zentralen Frage, ich möchte sogar sagen zur Hauptfrage. Wenn man nicht mit der Wunderfrage klarkommt, dann gibt es keinen Weg in die Bibel, sage ich mal ganz scharf. Und das Zweite ist für mich Hochachtung, Respekt aufbringen vor diesen Texten, das heißt auch vor den Menschen, die sich in dieser Form geäußert haben. Und drittens fragen, liegt vielleicht etwas in diesen Texten, was bei aller Fremdheit uns etwas sagen und geben kann, was wir nur auf diese Weise bekommen? Das sind so für mich erstmal drei Haltungen, die ich diesen Texten gegenüber aufbringen möchte und zu denen ich auch einlade.
Wunder sprengen die Kategorien des Bekannten und immer schon Gewussten. Sie tricksen das logisch-rationale Denken aus und erfordern eine ganz andere Art des Denkens. Sie sind für uns eine eigentliche Fremdsprache.
Die Wundergeschichten bedienen sich einer Sprache, sie bedienen sich einer Bildwelt, die uns fremd geworden ist. Und das hängt zusammen mit der grundsätzlichen Schwierigkeit von Gott und seinem Handeln in und an der Welt, also an uns, zu reden. Jeder, der über Gott reden will, der steht vor einer ganz eigenartigen Schwierigkeit. Und zwar, einerseits muss er verständlich reden. Das heißt, er muss so reden, wie wir es gewohnt sind. Aber zugleich gibt es eben die theologische Basiseinsicht, dass Gott kein Ding der Welt ist. Er ist ihr Schöpfer. Das heißt, er steht ihr grundsätzlich gegenüber. Und wenn ich von Gott rede, muss ich immer diese Distanz mit einbauen. Das heißt, ich muss die gewohnten Sprachmuster, auf die ich nicht verzichten kann, gleichzeitig aufbrechen und übersteigen. Ich muss also von Gott so reden, als wäre er ein Teil der Welt und gleichzeitig deutlich machen, er ist es nicht. Und die Bibel benutzt deshalb eine Fremdsprache, zumindest eine Sprache, die uns sehr fremd geworden ist.
Diese Sprache ist die bildhafte Sprache der Mythen. Sie mag fremd anmuten und unverständlich scheinen, wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Doch dieser erste Eindruck täuscht. Denn wo es um existenzielle Grunderfahrungen geht, um das, was uns im Innersten berührt, da greifen wir auch heute noch auf diese alten mythischen Sprachmuster zurück.
Ich will das mal deutlich machen, wie schnell wir mythisch reden, wenn es bei uns an die Grunderfahrung, also etwas flapsig gesagt, wenn es bei uns an das Eingemachte geht. Wir merken das gar nicht, weil uns diese mythischen Muster so vertraut sind. Aber es sind keine anderen Sprachmuster als die der Mythen. Wenn jemand, der eine Depression, eine jahrelange Depression hinter sich hat, erzählt von seinen Erfahrungen, von seinen wirklich das Leben erschütternden Erfahrungen, dann wird er vielleicht sagen, jahrelang steckte ich in einem tiefen, dunklen Loch. Mein Leben war ein einziger Gang durch einen ganz dunklen, langen, endlosen Tunnel. Der Weg war eng, der Weg war lang, ich habe nie Licht gesehen. Nach einiger Zeit sah ich dann am Ende des Tunnels einen ganz schwachen Schimmer. Und jetzt kann ich sagen, ich bin freigekommen, ich bin heraus und jetzt ist es wieder hell um mich herum. Wenn jemand so redet, dann finden wir das ganz natürlich. Dann hat er auf eine sehr eindringliche, sehr wahre, sehr gut nachvollziehbare Weise von seinem Leben erzählt. Und er hat genauso geredet wie die Menschen der Bibel, die sagen, Finsternis um mich her, alle haben mich verlassen, ich bin isoliert oder das Wasser steht mir bis zum Hals. Das sind ja keine Beschreibungen im naturwissenschaftlichen Sinne. Niemand, der sagt, das Wasser steht mir bis zum Hals, steht wirklich in einem Bottich, ja, wo das Wasser bis ans Kinn reicht. Sondern das ist ein sofort verständliches, eindringliches Bild, das die Chaosmacht symbolisiert im Wasser, dass das Dunkel, dass das Bedrohliche, biblisch kann man auch gut sagen, dass der Tod ausgegriffen hat in sein Leben und ihn wirklich nicht nur erschüttert, sondern in der Tiefe bedroht. Und dann sind wir da. Dann sind wir bei dieser Fremdsprache Bibel, dann sind wir bei der Sprache, die wir brauchen, um Erfahrungen zu kommunizieren, und dann sind wir sofort auf einer Ebene, die weit weg ist von der Frage nach der Erklärung des Spektakulären.
Die biblischen Wunder sind wie Vokabeln aus einer fremden Sprache, sagt der Theologe und Bibelforscher Georg Steins. Und diese Sprache muss erst einmal gelernt werden.
Das eine ist zunächst mal wahrzunehmen und gelten zu lassen, dass die Bibel vielfach wie Chinesisch auf uns wirkt. Also fremde Zeichen und eine ganz fremde Grammatik, eine ganz fremde Kultur. Damit ist schon mal einiges gewonnen, wenn wir das einsehen. Und dann ist der nächste Schritt, tastend sich hineinbegeben in diese fremde Sprache. Das kann so geschehen, dass wir uns eine Wundergeschichte vornehmen, eine, die uns entweder besonders fasziniert, weil sie besonders schön ist, weil sie uns besonders anspricht, weil sie uns irgendwie aus dem Herzen spricht, oder auch eine Geschichte hernehmen, die besonders seltsam ist, die besonders weit weg ist, wo die Distanz besonders spürbar ist, und dann mit dieser Geschichte etwas ringen. Und dann wird sich sehr schnell eine Erfahrung einstellen, nämlich, es ist nicht jede Geschichte ganz anders, sondern es sind Variationen einer großen Grundmelodie. Und die Grundmelodie ist die Melodie, die Dunkelheit ist nicht das Letzte, das chaotische Wasser ist nicht das Letzte, die Wüste blüht. Das ist die Grundmelodie, wieder mal gesprochen mit Blick auf den ersten Schöpfungstext der Bibel. Alle Wundergeschichten variieren im Grunde diese Melodie. Und das heißt aber auch für uns als Leserinnen und Leser, es gibt ganz viele Andockstellen für unsere eigenen Erfahrungen, für unsere eigenen Bildwelten, für unsere eigene Suche, Sprache einfach zu finden, Worte zu finden, wo uns vielleicht in einer extremen Erfahrung keine Worte mehr kommen.
Ein Beispiel: Wenn die Evangelien berichten, wie Jesus einen Sturm auf dem See stillt, dann gehen sie von einer Situation aus, die man sich auch heute noch gut vorstellen kann. Da fährt ein heftiger Wind über das Wasser und wühlt es auf. Aber die Geschichte geht weiter.
Ein solches Bild steht natürlich den biblischen Autoren auch vor Augen. Aber, und jetzt kommt die Brechung, jetzt kommt der Überstieg, Meer, See, Wind, das assoziiert gleichzeitig noch etwas anderes. Mit Wasser und Wind sind wir schon wieder bei der eben mal aufgerufenen Schöpfungsgeschichte. Das heißt, da kommt etwas von einer chaotischen Urgewalt heraus. Und die Botschaft des Textes ist dann nicht, Jesus ist also jemand, der einen starken Wind beschwichtigt, sodass sich das Meer wieder beruhigt, sondern die Botschaft ist dann sofort eine andere, nämlich hier steht einer der chaotischen Urgewalt gegenüber. Das ist eine ganz andere Konstellation, das merken Sie. Ja, wir haben ein vertrautes Bild auf der einen Seite und wir haben gleichzeitig einen Überstieg, eine Brechung, eine neue Dimension in den gewohnten Bildern und Sprachmustern, die wir nicht vergessen dürfen. So kann man an diesem kleinen Beispiel schon sehen, wie die Geschichten funktionieren.
Bei jeder dieser wundersamen Geschichten stellt sich sogleich die Frage nach der Wahrheit. Für den Bibelwissenschaftler Georg Steins sind diese Geschichten wahr, aber die Wahrheit liegt nicht in den äußeren Fakten.
Sie sind wahr, nicht weil sie eine Botschaft vermitteln, so ist es mal gewesen, sondern weil sie eine Botschaft vermitteln, so ist es. So ist es, du kannst die Grunderfahrung dieser Geschichten, und die lässt sich mit einem Stichwort wie Rettung umschreiben, wie Kraft Gottes, die wirkt, alles Variationen desselben Themas, weil diese Botschaft gilt, nicht weil sie galt, sondern gilt. Und wenn man diese Gegenwärtigkeit ins Auge fasst, dann trifft man auch die Wahrheit dieser Geschichten.
Was aber heißt das konkret für Menschen, die heute Not leiden und auf ein Wunder hoffen?
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich auf einen Menschen schaue, der jünger ist als ich bin gerade mal Ende 40 und in so einer unglaublich schweren, lebensbedrohlichen Krise gerade steckt, dann kann ich sagen, dass die Erinnerung an solche Geschichten dann ein kleines Licht aufleuchten lassen kann in den dunklen Momenten, in dem man sich dieses brutale, harte Schicksal vergegenwärtigt. Und dann haben sie schon gewirkt. Dann hat das Wunder schon angefangen. Wir denken uns, Tod und Leben, da sind wir ganz stark von der modernen Medizin geprägt, wir denken das sehr stark punktuell. Tod ist für uns Exitus. In der Bibel ist ein ganz anderes Todesverständnis spürbar, und zwar ist Tod dort jede Macht, im Grunde alles, was das Leben mindert. Alter, Krankheit, soziale Isolierung, alles, was Lebenskraft abzieht, wo die Lebendigkeit leidet, all das ist für die Bibel schon tot. Und genau das ist auch der Ort des Wunders. Das heißt, das Wunder beginnt nicht da, wo etwas Unglaubliches geschieht, sondern das Wunder beginnt da, wo gegen diese Erfahrung des Todes sich Kraft des Lebens, Lebendigkeit zeigt und sich dagegen stemmt. Da beginnt schon das Wunder.
Die Wundergeschichten der Bibel sind wie Fenster. Um sie zu verstehen, genügt es nicht, nur den Fensterrahmen und die Beschaffenheit des Glases zu studieren. Man muss durch das Fenster hindurchschauen.
Das Bild vom Fenster finde ich sehr treffend und die Erschließung einer Hintergründigkeit des Lebens. Und weil es um diese Hintergründigkeit geht, muss man das vordergründige Fragen, die vordergründige Sichtweise durchbrechen. Aber mir ist etwas Zweites noch wichtig, und zwar, die Bibel will nicht nur das Fenster auftun und sagen, guck mal, was es da so alles gibt, sondern die Bibel will noch mehr. Die will mit ihren Geschichten anstiften, dass ich selber mein Leben so begreife, dass ich selber im Leben entdecke, das ist eine Wundergeschichte. Und zwar in beide Richtungen. Wunder sind nicht einfach nur die schönen Dinge, sondern zum Wunder gehört eben auch die Erfahrung der Not, die Erfahrung, dass sich eben nichts verändert, die Erfahrung der Wand und des Dunkels, oder wie man es immer beschreibt, und eben das Aufbrechen. Augustinus, der große christliche Theologe um 400 nach Christus, der hat gesagt, die Menschen sind so sehr an die Selbstverständlichkeiten des Lebens gewöhnt, dass sie gar nicht mehr sehen, dass das eigentliche Wunder nicht in den besonderen Phänomenen und Erfahrungen steckt, sondern da drin. Dass es Wasser gibt, das erfrischt, dass es Menschen gibt, mit denen zusammen man leben darf. All diese normalen Dinge des Alltags sind eben alles andere als normal. Das Normale ist schon das Wunder.
Bei der Auseinandersetzung mit den biblischen Geschichten geht es für den Theologen Georg Steins nicht nur um Ereignisse aus vergangenen Zeiten, sondern ganz wesentlich auch darum, sich selber in diesen Geschichten wiederzufinden. Die Wundererzählungen können die Augen öffnen für die Wunderdimension des eigenen Lebens.
Die biblischen Geschichten greifen auf, was wir an Lebenserfahrungen mitbringen, sodass also nicht eine große Distanz überwunden werden muss, das ist eher so eine Anfangserfahrung, sondern dass sich im zweiten Schritt die Erfahrung einer großen Nähe zu den Bildern und Worten einstellt. Und dann habe ich nicht hier einen Text mit einem Sinn, den ich abstrahiere, den ich heraushole, scherzhaft gesagt wie einen Inhalt aus einer Dose und mit dem ich dann irgendetwas anstelle, sei es, dass ich ihn aufwärme oder dass ich ihn weitergebe, sondern dann sind diese Texte Augenöffner, Sinnöffner.
Die Augen und die Sinne öffnen, können diese Geschichten aber nur, wenn sie in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt übersetzt werden. Vergegenwärtigung heißt das Stichwort.
Vergegenwärtigung, das ist eigentlich das Zentrum guter Theologie. Die Frage ist also nicht, was war damals und wie kann ich das irgendwie noch erklären, sei es, dass ich es etwas zurückschraube, sei es, dass ich dann höchst fragwürdige Zusatzannahmen mache, dann wären wir wieder so auf der Ebene von Fundamentalismus, von Hinwegerklären, von Beiseiteschieben der Texte, sondern es ginge darum, zu entdecken, dass dort Erfahrungen sind, die ich auch gemacht habe, die ich machen kann, in die ich hineinrutsche. Wer ein bisschen mit gottesdienstlicher Kultur zu tun hat, der kennt aus dem christlichen Gottesdienst eine Formulierung, damit werden viele Gebete abgeschlossen, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Und das ist nicht einfach nur eine blasse Formel, sondern das beschreibt den Grundansatz einer jeden
theologischen Beschäftigung mit der Bibel. Da hineinzukommen, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Dass die Zeitdifferenz von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgehoben wird in eine neue Dimension, wo es um Gegenwärtigkeit geht, wo meine Erfahrungen sich öffnen auf ein größeres Du hin.
Diese neue Sichtweise erweitert den Horizont und eröffnet neue Perspektiven. Und deshalb können wir auch im 21. Jahrhundert nicht auf die alten biblischen Wundergeschichten verzichten, meint der Bibeltheologe Georg Steins.
Ich denke, das ist eine wirkliche Funktion, dass diese Wundergeschichten das eigene Leben weiten können. Oder ich kann es nochmal anders sagen, mit dem Blick auf Goethes Faust, über den wir ja auch schon gesprochen haben, diese Zeile vom Wunder als des Glaubens liebstes Kind steht nicht irgendwo, sondern steht bei Goethe im Faust nach der sogenannten Nachtszene, als Goethe nach dieser Szene hört, wie die Engel den Choral »Christ ist erstanden« singen. Und dann drückt er seine innere Distanz zu dieser Botschaft aus mit den Worten, »Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube«, aber er ist auch davon fasziniert. Und dann heißt es, zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch an diesen Klang, von Jugend an gewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Ich finde, das ist ein sehr schönes Wort. Dieser Klang der Botschaft, der Wunderbotschaft, Christus erstanden, ruft mich jetzt zurück ins Leben. Das wäre vielleicht so eine Überschrift über die Wundergeschichten, Rückruf ins Leben. Aufrütteln, das Leben in einer neuen Weise sehen, Grenzen überwinden, das eigene Leben als Ort göttlichen Wirkens zu erkennen. Also es klingt so groß, aber es ist dann doch so klein und damit auch so lebensnah und ich würde sagen auch so wahr.